Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Wenn wir etwas bauen wollen, das der Menschheit dabei behilflich ist, sich selbst besser zu begreifen, sich in der im eigenen Zeichenuniversum zu emanzipieren, ja, dass dir deine Gedanken auch gehören, dass du genau weißt, wie du sie gebaut hast, wie sie zueinander stehen, dann muss das Ganze gleich von Anfang an mit einer Logik der Evolution unterlegt sein. Also diese Welterklärer Lanz und Precht zum Beispiel, die da hingehen und ohne sich auch nur dafür zu interessieren, dass andere Meinungen haben, im Grunde genommen nur hingehen und anderen versuchen, ihre Welt zu erklären, unabhängig von anderen Interessen, muss weg. Genauso wie das Format der Polarisierung in den Talkshows durch ein Format konstruktiver Zusammenarbeit ersetzt werden muss.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wofür brauche ich Pogo-Fähigkeit? Für dieses Gespräch habe ich die Systemtheoretikerin, Kybernetikerin und Komplexitätsforscherin Gitta Pein eingeladen. Zur Person. Gitta Pein ist 1965 geboren. Sie ist bekannt für folgende Tätigkeiten und Leistungen. Sie ist Co-Entwicklerin der Universalsprache Formwelt und der Erkenntnislogik Weltform. Sie ist Gründungsmitglied des wissenschaftlichen Teams des Formwelteninstituts, ist beratendes Mitglied der ISET Education Foundation in Indien, Direktorin des Formwelteninstituts, Co-Entwicklerin des systemischen Rekonstruktivismus und Autorin und Bloggerin zu Themen wie sozialkritische Systemik und innovative systemische Untersuchungen. Sie ist Entwicklerin bei der Formwelt seit November 1988. Gitta Pein beschäftigt sich intensiv mit moderner Kybernetik und Komplexitätsforschung. Ihr Fokus liegt auf der Untersuchung von Bausteinen und Kombinatorik komplexer lebender Systeme wie Kognition und Kommunikation. Sie arbeitet an Leitfäden zur Organisation resilienter Systeme und Strukturen für komplexitätsbewusste Menschen. Pein ist auch als Rednerin und Expertin tätig, beispielsweise beim Resilienzkongress 2024, wo sie über Resilienzfaktoren, ko-kreative Sinnsysteme und Komplexitätsfähigkeiten spricht. Sie ist in verschiedenen Online-Plattformen aktiv und teilt ihr Wissen über Systemtheorie, Kybernetik und komplexe Systeme. So auch heute hier, sehr stimmig und passend im Paperwings-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Gitta.
Danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, hier zu sein. Ich bin etwas erkältet und bitte daher um Entschuldigung, wenn es zwischendurch mal hustet oder mir kurzfristig die Stimme weggeht. Aber ich habe mich schon riesig auf diesen Podcast gefreut und bin mal gespannt, wohin die Reise geht heute.
Ja, ich bin auch gespannt. Ich sag's für die Zuhörer ganz gern. Ich habe sehr viel Respekt und Ehrfurcht vor meiner Gästin gehabt und wäre der Druck der Community nicht so groß gewesen, hätte ich mir auch noch 2-3 Jahre Zeit gelassen, um mich weiter aufzuschlauen, um meiner Zuhörer, um meiner Gästin gerecht zu werden. Jetzt ist sie aber da. Und ich versuche ihr zu folgen. Ich habe mir auch ganz viele Podcasts schon mit ihr angehört, damit ich weiß, wovon wir heute reden. Denn es wird anspruchsvoll. Ich weiß aber, dass, liebe Zuhörerin, ihr das sehr schätzt, wenn der Podcast auch wirklich Tiefgang hat und auch ja wirklich fundiert ist. Aber ich habe jetzt 1-2 Worte zu Gitta schon verloren. Aber Gitta, du hast ja schon ein beachtliches Leben gelebt und geleistet. Würdest du dich bitte nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Also ich habe 1988 nach meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften und einer kurzen Zeit in einer Marketingagentur, davor längere Zeit, tatsächlich in einer Rechtsanwalts- und Notarkanzlei gearbeitet. Ich habe nebenberuflich studiert und mir auf die Art und Weise meinen Lebensunterhalt tagsüber verdient, abends studiert. Und das hat mich schon mal zuerst gezeichnet für ein Leben mit Arbeit. wie viele, die nebenberuflich studieren, das bestätigen können. Das ist eine besondere Herausforderung, die ich auch sehr genossen habe. Das Interessante für mich war, ich war dann also mit Gott 21, 22 schon mit etlichen Jahren Berufserfahrung da und abgeschlossenem Studium und stand dann also vor der Marketingwelt und war erstmal schockiert. Und habe dann gedacht, das kann es nicht sein. Habe dann meinen Mann, 1987, habe ich meinen Mann getroffen, Ralf. Und ich habe damals überlegt, ich brauche einen Partner, mit dem ich mich weiterentwickeln kann, mit dem ich gemeinsam forschen und arbeiten kann. Wir mochten uns überhaupt nicht, also tatsächlich gar nicht. Aber ich fand ihn super interessant und habe ihn dann einfach gefragt, sag mal Ralf, wie sieht das aus? Willst du dein Leben mit mir verbringen, gemeinsam forschen und eine Liebesbeziehung entwickeln? Kann doch klappen, oder? Und er meinte, dann muss ich einen Nachmittag drüber nachdenken. Und hat dann ja gesagt. Und so fing das an. Es ist also zur Beruhigung der Zuhörerinnen die Liebe unseres Lebens draus geworden. Also zwischen uns beide passt kein Blatt Papier. Was in den ersten Jahren aber harte Arbeit war. Da sind Teller und Tassen geflogen. So viel zum Privaten. Wir haben uns beide massiv interessiert für alle Formen von Ideologien, dafür, wie sich Gesellschaft baut, worauf Gesellschaft hinausläuft. Also die großen Krisen von morgen, die waren ja in den 70ern schon ein großes Thema. Ich erinnere mich gut, als ich als Kind den ersten Geo-Artikel gelesen habe über Hamburg unter Wasser aufgrund der Klimakrise. Das hat mich gezeichnet damals und früh für Umweltprobleme bewusst gemacht, geöffnet. Und ich habe das also immer auf dem Schirm gehabt und wollte etwas leisten, also einen Beitrag leisten zur gesellschaftlichen Entwicklung, um mit den großen Krisen umgehen zu können. Und mir war tatsächlich relativ früh schon klar, dass wir das nicht mehr rechtzeitig anpacken werden. Das, weil die eigentlichen Probleme sind nicht zwangsläufig Sachprobleme, sondern vor allen Dingen erst einmal Kommunikationsprobleme und das global. Mir hat neulich jemand im politischen Kontext gesagt, mit Kommunikation kann man die Probleme von morgen nicht lösen. Dem widerspreche ich eindringlichst. Nur mit Kommunikation werden wir sie lösen, denn Kommunikation ist unser größtes Problem. Mit Kommunikation auch unsere kognitive Entwicklung, also unsere Bewusstseins- und Geistesentwicklung. Wenn man sich das evolutionär anschaut, hat sich tatsächlich Entwicklung und Bewusstseinsentwicklung an sich evolutionär überhaupt erst mit Beginn von Kommunikation entwickelt. Die beiden hängen untrennbar miteinander zusammen. Und wir sehen das auch heute. Wir sehen das und wie fehlerhafte Bildung, problematische Bildung, Konditionierungssysteme, also sich wechselseitiges aneinander anpassen in Gesellschaft, Ich-Entwicklung von Menschen nachhaltig einschränkt. Und umgekehrt diese Einschränkungen sich wiederum rückwirkend, ja, in der gesellschaftlichen Entwicklung manifestieren, von dort aus wiederum verhindern, dass bestimmte relevante Programme möglich werden. Das haben wir damals schon gesehen, mein Mann und ich, und haben uns in den Jahren damals befasst mit Mathematik, Kybernetik, aber auch mit Physik, Biologie, also allem, was wir finden konnten. Wir haben wirklich an allem geforscht, sind da sehr früh auf Maturana, Luhmann, von Förster, solche Sachen gestoßen, also Konstruktivismus und Systemtheorie. Ich habe dann damals überlegt, dass ich ein Modell bauen müsste für mich selbst, das rein aus Konzepten besteht, die mir dabei behilflich sind, klarer zu werden. Ich hatte das ganz zu Anfang gesagt, ich war an Weiterentwicklung interessiert. Ich habe mich auch für alles mögliche spirituelle Sachen und so interessiert, bin durch sämtliche Religionen der Welt gegangen, um rauszufinden, wie ist das eigentlich? Ja, von innen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die jeweiligen Ideologien funktionieren. Und mir ist sehr früh klar geworden, wie übrigens das auch im Zen-Buddhismus und in einigen Yoga-Richtungen in Indien auch bekannt ist, dass Konzeptentwicklung basal ist. Nun hatte ich es schon gerade gesagt, die Kommunikationsentwicklung und Ich-Entwicklung hängen direkt miteinander zusammen, evolutionär. Das gäbe überhaupt keine Ich-Entwicklung ohne Gesellschaftsentwicklung. Und umgekehrt natürlich keine Gesellschaftsentwicklung ohne Ich-Entwicklung. Nun hängt Ich-Entwicklung wiederum stark davon ab, wie klar jemand konzeptualisieren kann. Also wie gut kann ich mit meinen eigenen inneren Zeichen umgehen? Ja, wie reflektiert bin ich da? Wie auf den Punkt kann ich sein? Wie gut sind meine inneren Konzepte miteinander verknüpft? Das macht viel. Ich kenne Philosophen, Soziologen, die das nicht können und das spiegelt sich in ihren Modellen auch wieder. Theoriequalität, Modellqualität ist relevant. Alles menschliche Verhalten und Handeln und Tun ist modellgeleitet. Und wenn unsere Modelle unsauber sind, inkohärent, also zueinander nicht passend, in sich nicht, auf eine Weise nicht stimmig, dass daraus Folgeprobleme entstehen, sollte man das wissen. Das wissen aber nur wenige, weil nur wenige ernsthafte Konzeptarbeit machen können. Es gibt einen Begriff dafür, Literacy 2, kann man mal googeln, gibt es ein paar schöne Arbeiten zu, wer sich dafür interessiert. Aber Sprache ist es nicht allein, es ist auch Zeichenentwicklung. Wir müssen auch dazu in der Lage sein, nonverbale Zeichen gut verarbeiten zu können, müssen dazu in der Lage sein, andere Sprachsysteme wie mathematische zum Beispiel reflektieren zu können, um Effizienz und Effektivität von Denken, Sprechen und Handeln zu ermöglichen. Jetzt haben mein Mann und ich, nachdem wir angefangen haben zu forschen, unter anderem auch an Logik gearbeitet. Für mich war allerdings konzeptuelle Arbeit das Allerwichtigste zuerst. Ich wollte unbedingt für mich ein Set an Begriffen haben, die widerspiegeln, wie ich denke. Also sehr konkret auf den Punkt bringen. Das sind so meine Kernkonzepte, nach denen ich mich orientiere. Ich habe das damals Modeling genannt und bin damit zu Ralf. Und er meinte, schöne Idee, aber wir müssen die Mathematik gleich mit an Bord nehmen. Wenn wir etwas bauen wollen, das der Menschheit dabei behilflich ist, sich selbst besser zu begreifen, sich in der im eigenen Zeichenuniversum zu emanzipieren, ja, dass dir deine Gedanken auch gehören, dass du genau weißt, wie du sie gebaut hast, wie sie zueinander stehen, dann muss das Ganze gleich von Anfang an mit einer Logik der Evolution unterlegt sein, reflektieren, wie wir funktionieren. Das war Ralfs Idee damals. Ralf ist der Mathematiker von uns beiden. Ich bin mehr im Bereich der Anwendungsfragen, wirtschaftliche Anwendungen, soziale Anwendungen und so weiter unterwegs. Ja, und das war dann die Idee und das haben wir dann gebaut. Das Ding heißt Formwelt. Das ist ein System aus 320 zueinander geschlossenen Konzepten, mithilfe dessen Menschen jetzt hingehen können und ihre eigenen Konzepte klären können. Wir wollen dazu eine systemische Bildungsplattform für, wie ich schon gesagt habe, Bildung, wie der Name sagt, aber eben auch für verständigungsorientierte Kommunikation bauen. Und im Hintergrund dieses Sprachsystems, dieses universellen Referenzsystems, das aus ganz einfachen Konzepten besteht, wie zum Beispiel erzeugen, erkennen, wissen, formen, handeln, erleben. Ich habe da schon so einiges draus veröffentlicht, die alle miteinander verbunden sind. Kannst du jetzt zum Beispiel hingehen und dir überlegen, wie funktioniert ich für dich? Wie funktioniert das Wort abstrakt für dich? Du sagst, das ist abstrakt. Naja, dann wäre es ja schön, wenn du mir erklären könntest, was genau verstehst du eigentlich darunter? Wie funktioniert das für dich? Da fragen wir noch konkreter, was tust du eigentlich, wenn du abstrakt meinst? Also wie funktioniert die Bedeutung? Und mit Formwelt kannst du das so auf den Punkt bringen, dass du mir das hinterher zeigen kannst und dann kann ich das nachbauen.
Das heißt, es ist ein eindeutiges System im Sinne von, ich kann von A auf B schließen und von B wieder auf A. Das heißt, es ist immer für alle rückverfolgbar
quasi. Richtig, ja, schön gesagt. Also rückverfolgbar finde ich großartig. Und das heißt, jeder kann deine Konzepte, wenn du sie ihnen dann gibst, nachbauen. Und dann weißt du, okay, der hat mich zumindest auf Referenzebene begriffen, verstanden. Der kann mir da folgen. Das ist ja schon mal wichtig, denn wir streiten uns häufig über gerade abstrakte Konzepte und tun so, als wären die für alle die gleichen. Was Blödsinn ist. Ja, jeder baut da was für sich, aber da im Hintergrund wirkt tatsächlich bei allem, was wir tun, eine Logik der Evolution. Die haben wir modelliert, auch hier wieder, Ralf ist der Mathematiker, aber ich will mein Licht hier auch nicht unter den Scheffel stellen. Viele Impulse kommen da von mir und für mich war immer interessant, wie kann ich das jetzt hinterher anwenden?
Und Ralf ganz hat kurz, hier würde ich ganz kurz reingehen, weil das ist für mich erklärungsbedürftig, Logik der Evolution. Wenn ich mir jetzt gerade unsere Evolution angucke, dann habe ich das Gefühl, wir degenerieren gerade aufgrund der Technologien, die wir selbst geschaffen haben. Das heißt, wenn man so IQ in westlichen Welten ansetzt, Problemlösungsfähigkeiten, dann sind die eher rückläufig. Was meinst du mit Logik der Evolution?
Ja, ich meine damit, dass entscheiden, Damit meine ich nicht bewusstes Entscheiden, sondern ganz basales Entscheiden, wie beim Sturm von links nach rechts wandern, solche Geschichten. Alles Entscheiden in allen komplexen Systemen der gleichen Logik folgt. Das heißt, wir finden im Sturm die gleichen vergleichbare Muster, universelle Merkmale komplexer Entscheidungssysteme, wie menschliche Kognition und Kommunikation. Dort wirken die auch. Wenn ein Bussard über einem Feld schwebt und die Maus unten sieht, die Art und Weise, wie sein kognitives und biologisches System in dieser Situation entscheiden, folgt spezifischen Mustern. Okay. Und diese Muster können wir modellieren und können auch die, also das sind die Transformationsregeln, also wie verändert sich ein System, ja? Was passiert beim Gucken, beim Finden, beim Runterstoßen, ja? Wie laufen diese Entscheidungsprozesse dort ab? Sind die gleichen wie die, wenn du irgendwo hinschaust? Sind die gleichen wie wenn du auch komplexe Berechnungen anstellst, dass du über dich selbst nachdenkst? Ja, wie funktioniere ich gerade? Wenn du Gedankensystem auf Gedankensystem beziehst, folgt dies einer spezifischen Logik, die wir in allen komplexen Systemen finden können. Also in biologischen Systemen finden können, in Bewusstseinssystemen finden können und in Kommunikation finden können. Das ist insofern interessant und relevant, als dass wenn wir die Logik der Evolution oder die Mathematik der Kybernetik, ja, Kybernetik als Steuerungslehre, wenn wir die Logik der Evolution oder der Kybernetik kennen, können wir hingehen und tatsächlich solche Systeme, also komplexe Entscheidungssysteme, berechnen, am Computer laufen lassen, uns anschauen, was tun spezifische Formen davon, Muster. Ja, was machen bestimmte Muster? Diese Muster können wir auf den Punkt bringen, aufmalen, aufschreiben, am Computer eingeben und sehen, was die dann tun. Und das heißt, wir können jetzt in Komplexität wirklich vorhersagen, was ein bestimmtes System spezifischer Form tut, solange es sich nicht ändert. Also solange nicht es durch andere Formen angestoßen wird, irgendetwas anderes zu tun.
Da würde ich ganz kurz in die Praxis, da würde ich direkt in die Praxis reingehen, um das vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Also ich bin Gesellschaft, ich nehme das Thema unserer Zeit, menschengemachter Klimawandel. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Modelle, komplexe Modelle, die bestimmte Thermiken etc. berechnen. Ja. Es gibt aber ja unbekannte Variablen, wie zum Beispiel technologische Entwicklungen. Ich will jetzt gar keine liberale Freudenbotschaft auf technologische Innovationen hypen, aber es gibt ja unbekannte Variablen in der Komplexität der Zukunft. Inwiefern kann man die denn in so etwas mit einbinden?
Wir können zumindest uns anschauen, wie die Kommunikationssysteme derzeit funktionieren. Wir können die modellieren. Wir können sagen, hier haben wir einen symmetrischen Konflikt. Dort haben wir zum Beispiel komplexes Driften. Das sind so Begriffe spezifischer Muster, ne, die wir haben. Dort haben wir eher kreative Systeme, die gut kooperieren. Die können wir alle modellieren, können uns das große Zusammenspiel und auch kleineres Zusammenspiel anschauen und von dort aus sagen, diese Systeme entwickeln sich in diese Richtung, geben dabei die Potenziale frei, und tragen dabei die Risiken. Ein Beispiel. Ich glaube, das hilft jetzt hier an dieser Stelle. Da kommen wir nämlich auch zur Pogo-Fähigkeit von dort kommen. Das passt ganz gut. Wir haben momentan in unserer Gesellschaft, das sieht jeder, das Problem, dass aufgrund sich ändernder Gesamtkomplexität in Welt, insbesondere dort, wo Reflexionsfähigkeiten fehlen, große Polarisierungen wieder zunehmen. Ja, das sieht jeder. Diese Polarisierungen können wir als Formen modellieren, im Computer eingeben und sagen, wenn das so bleibt, passiert das und das. Können von dort aus ableiten. Also pass auf, wenn wir an dieser Stelle Maßnahmen ergreifen, die dem Problem nicht gerecht werden, werden diese Maßnahmen zur Polarisierung mit beitragen und dafür sorgen, dass Gesellschaft irgendwann in den symmetrischen Konflikt kippt, also in die harte Polarisierung, wo dann gar nichts geht, da sind wir noch nicht. Ja, wir haben Polarisierungen, aber wir haben keine polarisierte Gesellschaft in Deutschland. Wer das behauptet, übersieht, dass wir immer noch kreative Kräfte am Zusammenwirken haben, die das alles zusammenhalten. Wenn die Polarisierung passiert, dann gibt's Krieg. Ja, innerhalb von Deutschland. Also Bürgerkrieg. Haben wir noch nicht, aber es kippt in so eine Richtung. Also es hat so ein bisschen das Problem jetzt, dass die Leute nicht wissen, wie solche Systeme funktionieren und deshalb die ganze Zeit Dinge tun, die das bestärken. Wir können aber zeigen, was man tun kann und sollte, um das System langsam wieder zurück in ein konstruktiv-kreatives System zu überführen. Und da spielt Pogo-Fähigkeit eine zentrale Rolle. Wenn man sich die Formula 1, die wir dazu gebildet haben, also die Systemschritte anschaut, die das System gehen muss, um vom Risiko weiterer Fragmentierung und Polarisierung in Richtung eines gesunden, selbstreflektierten, demokratischen Streits zu kommen, gibt es ein paar Schlüsselstämme. Ja, das kann man sich vorstellen wie beim Flossen in Kanada, ne? Da werden die ganzen Bäume alle in den Fluss fallen, stellen sich irgendwann ein paar Bäume vor, quer. Und dann kommt der Schlüsselmeister und guckt sich an, welche genau sind das, ja, richtet die aus und dann schwimmt das Ganze wieder. Sowas in der Art, ne? Das ist jetzt linear und passt nicht so ganz für komplexe Systeme, aber die Idee bringt's, ja. Können wir jetzt auch machen. Wir können also wirklich zeigen, was sind Kernmerkmale von kreativen Kooperationssystemen. Wir nennen die ko-kreative Sinnsysteme, weil sie für sich selbst Anschlussfähigkeit erschaffen. Ja, sich an sich selbst auch erhalten und Sinn für sich selbst erzeugen und sich auch als solche Systeme reflektieren. Wir haben also ganz grundsätzlich bei uns hier ein mit unserer Demokratie ein ko-kreatives System im Hintergrund laufen.
Ein Jetzt großes. Das würde aber für mich so ein bisschen immer unterstellen, dass es auch konstruktive Konstruktivisten sind, gibt, beziehungsweise Leute, die konstruktiv agieren wollen. Und wenn ich dann bestimmte politische Strömungen sehe, dann sehe ich nicht, dass die etwas Gutes oder Konstruktives schaffen wollen, sondern bewusst ja mit Falschmeldungen, mit gezielten Polarisierungen arbeiten, um Gesellschaft zu spalten und individuelle Ziele zu erreichen.
Ja.
Und da ist ja die Frage, wie groß die Wirkkraft, ja, wie kann ich diesen Baumstamm umstellen, der sich aktiv dagegen wehrt?
Ja, niemand sagt, dass die Arbeit in komplexen Systemen leicht ist. Und wenn wir hier sagen können, was sind die Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden müssen, heißt das noch lange nicht, dass jeder die auch ergreifen will. Das ist mir völlig klar. Nur nichtsdestotrotz hat man also noch im 20. Jahrhundert geglaubt, dass komplexe lebende Systeme nicht vorhersagbar wären. Das stimmt, wenn es auf den Punkt geht. Das stimmt aber nicht, was den großen Rahmen angeht. Und im großen Rahmen können wir Vorschläge machen und es gibt konstruktive Leute. Es sind ja nicht alle so.
Nee, alles gut.
Ne? Also wir kriegen die Politiker, die wir verdienen. Und wir kriegen die Politiker, die unsere gesellschaftlichen Probleme reflektieren. Wir sehen die an ihnen. Aber es gibt eine Menge Leute da draußen, die sehr daran interessiert sind, zu kooperieren, die sehr daran interessiert sind, kreativ und konstruktiv miteinander zu arbeiten. Und auf die wird es jetzt ankommen. Ja, das sind eh die, die dann den gesellschaftlichen Zusammenhalt schaffen. Ja, die vielen Leute, die vielen Guten. Es gibt so ein hübsches Bild, ein kleines Mädchen hat mir das mal gesagt. Die hatte mich gefragt, sag mal, was ist eigentlich, wenn es gar keine Märchen und Filme mit Helden und so weiter gibt? Ja, und da habe ich auch überlegen müssen und meinte, naja, also zumindest ist ja interessant, dass unsere Gesellschaft immer noch zusammenhält. Trotz allem. Und diese, was wäre, meinte sie dann ja, was wäre, wenn es dann solche Filme nicht mehr gibt? Und da habe ich gesagt, ja, da würde ich mir Sorgen machen. Und sie meinte dann ist das doch so, dass alles noch so gut läuft, wie es läuft, weil wir an diese Dinge glauben. Das fand ich berührend und sehr sinnvoll, sehr einsichtsvoll. Und so sehe ich das auch mit den mit dem, was da draußen ist. Ich nehme es längst nicht so negativ, wie viele das tun. Also ich teile auch die Ansicht jetzt der vielen AfD-Anhänger, dass wir hier in einem Zensurstaat leben, überhaupt nicht. Ich sehe die ko-kreativen Kräfte überall am Wirken. Die kriegt man übrigens auch nicht mit Faschismus aus Gesellschaft. Ja, du machst nicht aus Menschen plötzlich Faschisten, nur weil du ein faschistisches System hast. Es wird immer welche geben, die an etwas anderem arbeiten und du siehst immer überall noch ko-kreative Kräfte am Wirken, ne? Und sei es auch nur in den Familien. Wenn man mal so in Staaten reinguckt, die in totalitäre Regimes reinguckt und dann schaut, was für Nachbarschaftsfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft es dort gibt, das ist schon herzerwärmend und berührend, ne? Also insofern, da bin ich hoffnungslos konstruktiv und sehe die konstruktiven Kräfte der Menschen durchaus überall am Wirken. Na, insofern würde ich die Frage gerne umdrehen wollen einfach, ne? Wir können jetzt natürlich all diejenigen beklagen, die das System ausbeuten, die populistisch unterwegs sind, die demagogisch unterwegs sind, um unseren inneren Zusammenhalt zu zerstören. Gleichzeitig sehe ich aber, dass viele das sehen, dass die das tun und dagegen etwas tun wollen. Und selbst unter AfD-Anhängern gibt es in den Familien ko-kreativen Zusammenhalt. Und ich habe mit vielen AfD-Anhängerinnen gesprochen, persönlich gesprochen und immer festgestellt, da geht das Gespräch. In der Masse, das ist was anderes. Da muss man einfach anders handeln. Und da gibt es eben genau über diese Forschung, die wir machen, die Möglichkeit, konkrete Vorschläge zu machen, was getan werden muss. Jetzt hier an dieser Stelle. Ne? Also zum Beispiel solche Sachen, da bin ich also jetzt mal einfach mal ganz direkt, weil die Form gibt es auch so her, die Formline. Solche Formate wie Precht müssen weg. Ja, die Welterklärer. Ja, also diese Welterklärer, Lanz und Precht zum Beispiel, die da hingehen und ohne sich auch nur dafür zu interessieren, dass andere Meinungen haben, im Grunde genommen nur hingehen und anderen versuchen, ihre Welt zu erklären, unabhängig von anderen Interessen, muss weg. Genauso wie das Format der Polarisierung in den Talkshows durch ein Format konstruktiver Zusammenarbeit ersetzt werden muss. Das sind so Sachen, die sind einfach, die ergeben sich ganz klar aus den Formlines. Das sind so Maßnahmen, die man jetzt ergreifen kann. Da gehört aber noch eine ganze Menge mehr zu. Zum Beispiel hat jedes Unternehmen das Problem, dass es von der Polarisierung getrieben wird und weiß, dass es in bestimmten Bereichen nicht handeln kann. Ich habe jetzt gerade mit einigen gesprochen aus dem Bereich der Automobilindustriezulieferung. Ja, die wirklich Schwierigkeiten haben, weil sie ihre nachhaltigen Ideen gar nicht umsetzen können. Gleichzeitig ist da der Druck aus der Bevölkerung, der Druck der Presse, der also auf sie wirkt, wo sie das Gefühl haben, wir sind jetzt für alle der Boomern, aber zeigt uns doch bitte, wie wir uns bewegen können. Da ist ganz klar sichtbar, hier braucht es Roundtables. Hier müssen sich die Menschen aus den verschiedenen Richtungen finden, anfangen miteinander zu sprechen. Presse, Klimabewegung, Umweltbewegung, Automobilzulieferer und so weiter müssen sich zusammentun, zusammensetzen und erst einmal anfangen, einander zuzuhören bei dem, was sie an Problemen haben. Und das geben die Formlines auch sehr klar her. Ja, wenn wir uns die Formlinen dazu anschauen, was wir jetzt an Polarisierungstendenzen in der Gesellschaft haben, ist die konstruktive Seite massiv verständigungsorientiert. Die destruktive Seite, die das nicht kann, die fällt hinunter in den symmetrischen Konflikt. Ja, so geht es einmal, wenn ich das mache, mit links und rechts sortieren will, einmal von dem, was wir jetzt haben, was wir komplexes Driften nennen, hierher gucken, nein, hierher gucken, hierher gucken, nein, hierher gucken. Na, es driftet die ganze Zeit von links nach rechts, von du machst was falsch, nein, guck mich an, hier, du machst was falsch. Die Themen finden keine innere Konsistenz, keinen inneren Zusammenhalt. Ja, es fehlt die Sinnhaftigkeit des Systems. Demokratische Auseinandersetzung ist darauf sehr angewiesen, dass es hier jetzt Menschen gibt, die sich daran erinnern, wie eigentlich ko-kreative Systeme wie Demokratien funktionieren. Und da können wir auch ein paar Merkmale für aufzeigen. Eins ist ein spielentscheidendes, ist Pogo-Fähigkeit der Gesellschaft. Also die Fähigkeit, starke Emotionen zeigen zu können und mit den starken Emotionen anderer umgehen zu können. Das ist mal so ganz einfach gesagt. Mitteilen zu können, sagen zu können, was einen bewegt. Gleichzeitig aber auch zuhören zu können. Das gehört mit dazu. Während die nicht-Pogo-fähige Gesellschaft das Zuhören verliert. Alle erwarten und wollen, dass ihnen zugehört wird. Alle schreien. Aber keiner hört mehr richtig zu. Das geht nicht.
Hier würde ich ganz schnell in die Begriffsfähigkeit gehen. Mhm. Ich als alter Metalhead und Crossover-Fan bin mit dem Pogo-Fähigkeit vertraut. Ja. Vielleicht haben sich auch einige in den Podcast gerade verlaufen, weil sie Pogo-Fähigkeit kennen. Und andere wiederum könnten irritiert sein, was der Begriff Pogo-Fähigkeit bedeutet oder ob das ein afrikanisches Volk ist. Was ist denn Pogo?
Ja, also mein Mann war Punk. Und ich habe über meinen Mann den Punk kennengelernt und damit den Tanz, also von Punk, Pogo. Alle springen in einen Raum, es kommt zu Rempeleien, man tanzt und weiß, man kriegt Körperkontakt. Das kann auch mal wehtun. Und die Idee fand ich großartig. Metaler kennen das unter dem Begriff Moshpit. Das ist ein bisschen sanfter, aber die Idee ist die gleiche. Ne? Es wird halt auch mal wehtun. Wenn ich kommuniziere, bin ich im Vollkontakt. Heute versuchen so viele Leute, dem Vollkontakt auszuweichen. Alles ist auf verständigungsorientiertes, wertschätzendes Verhalten in Organisationsentwicklung konzentriert und übersieht dabei, dass man auf diese Art und Weise Erziehungssysteme schafft, die den Vollkontakt nicht mehr können. Und ich brauche die Irritation durch den anderen. Ich muss die Irritation bemerken können und ich muss auch die Verletzungen spüren können. Und ich muss es auch mal hinnehmen, dass es blaue Flecken gibt. Krönchen richten, einmal kräftig schütteln und weiter geht's. Das gehört zum Pogo oder Moshpit mit dazu. Und ich habe dann immer gesagt, den Pogo tanzen können. Ja, das ist einfach relevant, dass man das kann, nicht unbedingt muss, aber kann. Zum Pogo gehört auch, wenn einer stolpert und sich wehtut, springen alle auseinander und signalisieren Hilfsbereitschaft. Ja, es ist keine Straßenschlägerei oder Kneipenschlägerei, der Pogo. Das haben viele damals im Punk missbraucht. Viele junge Männer mit zu viel Aggression haben aus dem Pogo oft etwas gemacht. Da war der Pogo nicht für gedacht. Das ist eben, wie gesagt, keine Schlägerei, sondern es ist derselbe Unterschied wie der zwischen jetzt demokratische Polarisierung, die passieren, und faschistoide Polarisierung. In der demokratischen Polarisierung wissen wir, der andere hat eine andere Meinung, mit der müssen wir uns auseinandersetzen, die mag uns nicht gefallen. Dann sagen wir auch mal, ey, finde ich voll scheiße, ja, wie du da denkst. Aber der Respekt für den anderen als Teilnehmer am Tanz, der bleibt dabei. Und wie gesagt, ich habe das damals den Pogo tanzen können genannt. Und der Professor Frank Habermann von der Hochschule für Wirtschaft und Recht von Berlin fand das so genial, dass er das Pogo-Fähigkeit nannte. Das habe ich dann übernommen. Es passt für mich sehr gut, das Wort Pogo-Fähigkeit, weil es das Potenzial ausdrückt.
Ich finde den Begriff auch sehr stimmig. Einmal, weil ich es als Jugendlicher stark praktiziert habe. Und Punkt 1, es müssen auch immer so ein bisschen gleich starke oder gleich geartete sind auch nur in diesem Zirkel, die sich auch messen können, also im Sinne von, die das auch aushalten. Ich glaube, das ist wichtig. Ich kann nicht als hypersensitives Wesen in so ein Moshpit oder in so einen Progo-Kreis rein, das funktioniert nicht. Und gleichzeitig entsteht da viel Energie, was du gesagt hast, und auch es geht hart her, aber es wird sich geholfen. Und jetzt direkt die Übertragbarkeit für die Zuhörerinnen, auch für den Meeting-Alltag, das ist ja das, was ich viel mache. Ich weiß nicht, ob du das auch viel machst, aber dieses Konfliktmanagement in Unternehmen und die Moderation und Begleitung von Workshops, wo es um Change, um Transformation geht. Also das tut immer weh, weil es gibt Wandel, wir müssen uns von Sachen lösen. Und viele Sachen, die auch nicht gut laufen, werden halt nicht angesprochen. Und daraus kann halt nichts Positives entstehen. Und selbst wenn man den Feedback-Bürger anwendet, trauen sich andere nicht mehr, konstruktiv Kritik zu äußern. Und ich glaube, das ist der notwendige Hebel, um Fortschritt zu erzeugen. Das heißt, wir müssen in diesen Meetings auch sagen können, okay, was lief blöd, was lief doof? Und wir müssen das auch adressieren können. Habe ich das so ein bisschen auch richtig verstanden, ja, jetzt mal auf das Operative rübergebracht?
Ja, finde ich großartig. Eine kleine Einschränkung, ich würde auch destruktive Kritik erlauben. Also bei Pogo-Fähigkeit geht es erstmal nicht um Tonkontrolle. Wenn jemand es gerade nicht besser kann als emotional, dann ist das eben so. Wir sind alle emotionale Wesen. Das darf im Raum sein. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Pogo-Fähigkeit und eben auch mal emotional sein dürfen und manipulativer Emotionalität oder destruktiver Emotionalität, die tatsächlich auch in Richtung von Gewalt geht. Der Unterschied ist der Haltung. Der Pogo-Fähige arbeitet fundamental freiheitsethisch, Heißt, das eigene Verhalten wird kontinuierlich dahingehend überprüft, ob es auch noch mehr Möglichkeiten schafft. Und das Verhalten anderer gehört dazu. Ja, das war eine Mitarbeiterin von Voltaire, den Namen habe ich jetzt vergessen, die Voltaire mal hat sagen lassen, dass es bei Demokratie im Wesentlichen darum geht, ich fasse das jetzt anders zusammen, ich habe den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, ich bin wie gesagt erkältet, mir fehlt momentan irgendwie ein bisschen Hirn, dass ich die Meinung des anderen nicht mögen muss, aber meine Aufgabe besteht darin, sie zu erlauben. Ja, und alles zu tun, damit der andere seine Meinung sagen kann. Das gehört zu Pogo-Fähigkeit dazu. Ich muss nicht mögen, was du sagst. Ich muss nicht mögen, wie du denkst. Aber als Demokratin muss ich das respektieren, dass die Andersmeinung im Raum sein darf. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, denn es gibt auch den Schrei nach, die Andersmeinung muss im Raum sein dürfen, der im Wesentlichen versteckte Herrschaftssucht ist. Das sehen wir viel im verschwörungsideologischen Kontext, wo man wird aber doch noch was anderes sagen dürfen, eigentlich die Funktion hat, alles andere wegzudrücken und das eigene durchzudrücken. Das ist damit nicht gemeint. Da muss man sehr aufpassen. Das hat zu tun mit der Fähigkeit, mehr Dimensionen im Raum halten zu können. Das gehört zum Pogo eben einfach mit dazu. Ja, diese fundamentale Freiheitsethik, ich will die Freiheit des anderen genauso wie meine eigene. Vielleicht will ich sie manchmal sogar mehr, wenn ich merke, dass ich selber so ein bisschen dazu neige, jetzt gerade ideologisch unterwegs zu sein, dass ich mich dann daran erinnern muss, stopp, hier und in diesem Augenblick musst du die Freiheit des anderen mehr schätzen als deine eigene.
Ich würde noch mal kurz zu einem Thema reingehen, wo ich überrascht bin, was ich von dir jetzt gar nicht erwartet hätte, aufgrund meiner Vorbereitung. Und zwar hätte ich fast gedacht, dass du eine extrem rational formalisierte Intention hast. Soll heißen, dass dieser emotionale Part eigentlich bei dir eher ausradiert wird. Jetzt hast du das mehrfach betont, sodass ich mir unterstrichen habe. Und da würde ich gerne noch mal reingehen. Inwiefern hat diese Emotion eine Bedeutung und auch eine Informationsgebung, die für den Prozess relevant ist?
Ja, ich hatte gesagt, dass wir eine mehrwertige Logik der Evolution entwickelt haben. Mhm. Beziehungsweise modelliert haben. Wenn ich mir komplexes Entscheiden anschaue, mir anschaue, wie menschliche Psyche funktioniert, dann gehört die Emotion dazu. Dann gehört das Gefühl dazu. Das sind alles Entscheidungen. Ja, sie passieren ultra schnell, aber sie sind da und sie haben ihre evolutionäre Geschichte. Mhm. Emotionen sind evolutionär älter als rationale Entscheidungen. Die Rationalität ist später entstanden. Wenn ich jetzt versuche, menschliches Verhalten rein auf rationales Verhalten zu reduzieren, wie das zweiwertige Logiken früher getan haben, kriege ich damit den ganzen Menschen nicht gefasst. Ich will ja aber, dass der ganze Mensch an politischem und wirtschaftlichem Handeln beteiligt ist und nicht nur auszugsweise. Folglich sind Emotionen wichtig und Emotionen, andersrum, Spock hat es mal so schön gesagt, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, und zwar, dass er gelernt hat, dass menschliche Intuition im Grunde genommen Logik ist, die so schnell abläuft, dass dem Menschen nicht bewusst ist, dass er eine logische Entscheidung fällt. Damals gab es unsere mehrwertige Erkenntnislogik Weltform noch nicht. Heute würde ich dem also voll zustimmen und sagen, völlig richtig, Mr. Spock, hinter allen Entscheidungen laufen tatsächlich logische Prozesse nicht nach wahr-falsch, zweiwertiger Logik, sondern nach mehrwertiger Logik ab, die wir ernst nehmen müssen. Und menschliches Emotionalisieren hat zu tun mit Erwartungsbildungsprozessen darüber, was als nächstes passiert. Da laufen ja Millionen Evolutionen im Hintergrund ab. Da laufen Erfahrungswerte ab, die wir mit im Raum benötigen, um beurteilen zu können, was passiert hier eigentlich gerade. Ohne das kommt kein Mensch über die Straße.
Ja, also da würde ich gerne mal reingehen, weil das ist natürlich ein super, super spannendes Thema. Ich habe es jetzt mit der Emotion natürlich bewusst ein bisschen polarisiert, weil ich da überrascht war und bin aber gleichzeitig komplett bei dir. Habe heute früh erst wieder einen Artikel gelesen in Psychologie heute zum Thema kognitiver Dissonanz, wie wir auch quasi unseren eigenen emotionalen Widerspruch auflösen können. Also das kann man sehr leicht machen, indem man die Gegenthese aufschreibt oder dafür argumentiert. Und diese Emotion braucht halt wirklich den Raum. Und das, was du gesagt hast, habe ich früher, deswegen habe ich mich mit dem Thema Resilienz beschäftigt. Du warst ja auch beim Resilienzkongress, dass mein ganzer Körper mir gesagt hat, okay, das, was du jetzt gerade machst, ist nicht richtig. Das fühlt sich für dich gar nicht richtig an. Und rational fand ich das alles total stimmig. Na, ich mache da Karriere, ich habe Erfolg. Ne, mein Plan ging doch auch. Aber der Körper hat alles was komplett anderes gesagt. Und das ist diese 80%, wo das ganze menschliche biologische System dagegen gearbeitet hat, was das Rationale gemacht hat. Und da müssen wir an das Unbewusste ran. Wir müssen dem Raum geben, um wirklich Transparenz für das eigene System herzustellen und Stimmigkeit wiederherzustellen. Und erst dann können wir in die Interaktion gehen. Ich war ja letztens bei Friedemann Schulz von Thun und der hat das auch noch so schön, das System im Menschen und der Mensch im System. Einfach diese zwei Ebenen, um diese Stimmigkeit herzustellen. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass wir erst eine eigene Stimmigkeit herstellen können, dann mit dem System und dann gibt es immer wieder diese Interaktionsebenen, wo das sich, ich sage mal, einschwingen darf und in Resonanz gehen darf. Und das habe ich halt lernen dürfen. Das ist, dafür muss man die Emotionalität nehmen, weil das sind die ganzen unbewussten Entscheidungslogiken, die in unserem eigenen System drin sind.
Ja, also mit sich im Flow sein zu können und mitzunehmen, dass da Sachen passieren, die sind widersprüchlich, die sind messy, ja, die sind durcheinander, das gehört alles mit dazu und sie haben eben immer ihre evolutionäre Geschichte, sowohl eine individuelle wie auch eine soziale, wie auch eine biologische. Und die spielen bei allen Entscheidungsprozessen mit. Nochmal daran erinnert, ich meine kein Entscheiden im Sinne von, ich gehe jetzt einkaufen, sondern ich meine wirklich ganz tief unten drunter, wie sich Gedanke auf Gedanke bezieht, wie sich Gefühl auf Gefühl bezieht. Ich betrachte Gefühle und Emotionen als Teil von Gedanken und Vorstellungen. Das muss man so nicht machen, aber das ist bei mir eine Referenzebene. Da denke ich, wird auch jeder, der genauer nachfragt, dann feststellen, okay, alles in Ordnung. Bei Gitter sind halt Gefühle auch Gedanken. Ne, ich konzentriere mich nicht aufs rein Verbale. Den Irrtum über mich, der dir da passiert ist, der passiert vielen und der ist ein Vorurteil. Das meine ich jetzt nicht böse, sondern Vorbindestrich-Urteil aus der Gewohnheit. Die Leute hören Logik und denken, ja, das ist jetzt alles ganz furchtbar kognitiv und ganz furchtbar anstrengend und so. Ja, sicher, die Mathematik dahinter, die ist nicht ganz ohne. Aber es ist die Logik unserer Evolution. Wir bilden tatsächlich ab, wie Evolution in uns arbeitet. So, und da können wir natürlich den Gefühle, Emotionen und so weiter nicht aussperren, das wäre Wahnsinn.
Wo ich ein bisschen dystopisch bin, ist, ich nehme ja ganz kurz das Beispiel von Friedemann Schulz von Thun, der jetzt 80 wird, wo ich sage, krass, sein Werte, 4 Seiten einer Nachricht ist schon 50 Jahre alt. Sein letztes Buch fand ich wieder großartig, einfach geschrieben, gut gemacht. Und ich war jetzt froh, dass ich ihn noch mal erleben durfte und gleichzeitig weiß ich, okay, das Leben ist endlich und es war das letzte Seminar, was er in dem Forum gemacht hat. Übertragen auf das, was ihr gerade leistet. Ihr schafft, ich sag's mal, eine Sprache, die eine Logik ermöglicht, die Beherrschbarkeit von Komplexität ermöglicht und gleichzeitig ist ja dieser First Step, wenn ich jetzt mal, ich halte jetzt mal meinen Fuß, meinen Zehspitze in euren Ozean, um das zu verstehen. Und es braucht ja aber in der menschlichen Entwicklung relativ lange, also wenn ich das verstehen möchte, dein Gedankensystem verstehen möchte, was du dir über Jahrzehnte aufgebaut hast, dann bräuchte ich ja, vielleicht weil es besser aufbereitet ist, vielleicht nicht so viele Jahrzehnte, aber auch Jahrzehnte. Und wenn euch jetzt was passiert oder das Leben ist einfach endlich, dann geht das ja vielleicht flöten, sage ich mal ganz so. Also wie kann ich das, und ich will damit sagen, für mich ist die Beherrschbarkeit von Komplexität nicht möglich, weil das Leben so endlich ist. Das heißt, du nimmst deine Weisheit mit ins Grab, selbst wenn du das Wissen irgendwie externalisieren kannst und festhalten kannst. Wie kann man gewährleisten, dass wir da einen Fortschritt haben?
Also erstmal, ich stimme dir völlig zu, Beherrschbarkeit von Komplexität ist eine Illusion. Ja, wir können vorhersagen, wie sich Systeme spezifischer Form verhalten, solange sie sich nicht ändern. Diese Rahmenbedingungen zeigen uns, wie solche Systeme funktionieren. Wir haben so ein bisschen auf die Trägheit der Systeme auf unserer Seite. So schnell und so stark ändern die sich nicht. Das nur dazu. Jetzt mal zur Frage, ja, was bleibt? Das belastet uns tatsächlich auch, mein Mann und mich, und wir sprechen sehr viel darüber, dass wir hier etwas Fundamentales geschaffen haben. Da sind wir beide sehr uneitel. Arrogant, im vielleicht besten Sinne des Wortes, nämlich das Wort für altitalienische Wörtchen arrogare bedeutet auch so viel wie für sich in Anspruch nehmen. Und wir nehmen für uns in Anspruch, dass wir tatsächlich, dass es uns gelungen ist, eine mehrwertige Logik der Evolution nachzumodellieren und darüber jetzt komplexe Entscheidungssysteme emulieren zu können. Nicht simulieren, das geht nicht. Emulieren heißt ein System im System abbilden. Das können wir. Daraus folgt so viel und wir denken so oft darüber nach, was mit dieser Gesellschaft passiert und wie wenig an das andockt, was wir tun, wie bewegend das sein könnte, was wir machen und auf wie viel Eitelkeit und Ignoranz, Trägheit, auch Systemträgheit wir dabei stoßen. Na, ich mache jetzt seit 7 Jahren Marketing, das muss man sich mal überlegen, das ist eine harte Zeit. Ja. aber auf der anderen Seite habe ich immer dieses Bild vor Augen, wie befruchten eigentlich Spermien die Eizelle? Da sehen wir Evolution am Arbeiten. Und es ist nicht so, dass die einzelne Eizelle, das Spermium im Wettkampf mit allen, das einzelne Spermium im Wettkampf mit allen anderen Spermien die Eizelle befruchtet, sondern alle Spermien stoßen an die Membran des Eis und dünnen nach und nach die Membran aus, bis der Platz, bis sie dünn genug geworden ist, dass ein Spermium durch kann. Das finde ich ein ganz tolles Bild, weil das zeigt, wie Evolution arbeitet, nämlich als ko-kreatives Sinnsystem in diesem Fall. Tatsächlich alle arbeiten zusammen. Deshalb ich mir immer sage, es gibt ja nicht nur meinen Mann und mich, die in diesem Augenblick daran arbeiten, dass Gesellschaft lernt, anders zu kommunizieren und sich anders zu reflektieren, sondern es sind Millionen Menschen auf diesem Planeten, die das tun. Und noch sind vielleicht viele von ihnen einzeln verteilt und viele werden scheitern. Aber jeder, der scheitert, ist schlussendlich mit Teil des Zielerreichens, ja, des Gewinns der ganzen Geschichte. Denn ohne die Massen, die das tun, kommt das einzelne Spermium nicht durch die Membran. Ja, und insofern ist es also ein anderes Bild. Ne? Ich sehe nicht mehr dieses einer macht was und dann ändert sich die Welt, sondern ich beobachte die Welt als großes System, in dem viele momentan unterwegs sind und die genialsten neuen Sachen bauen. Es ist deutlich schwerer geworden, mit Neuem durchzukommen. Auf der anderen Seite, Niels Bohr hat 7 Jahre Klinken putzen müssen. Bei Max Planck waren es sogar 15. Insofern sind wir noch gut in der Zeit. Und es gibt eine Menge Leute, die positiv auf das reagieren, was wir tun. Insofern, ich bin getrieben von einer Mischung aus Hoffnung, manchmal Verzweiflung. Na, dann gehe ich abends hin und resümiere und bitte das Universum, das heilige Gnu, mein Unterbewusstsein, Gott, wer auch immer bereit ist zuzuhören, mich am nächsten Morgen mit einer neuen Idee zu versorgen, was ich tun kann, um nochmal darauf aufmerksam zu machen, was wir hier geschaffen haben, denn das kann wirklich helfen. Auf der anderen Seite, ich habe ein Leben und ich lebe mein Leben, ich fahre mit meinem Fahrrad, ich rede mit meinem Mann, ich gehe schwimmen, ich atme und ich habe einen Satz von Milton Erickson geklaut und für mich verändert, der mir enorm hilft, mit der regelmäßigen Frustration umzugehen. Und das ist, Milton Erickson hat mal gesagt, you're never too old to have lived a happy childhood. Gemeint ist damit, ich kann mich hier und heute entscheiden. Worauf konzentriere ich mich? Was sind die Dinge, die für mich relevant sind? Und ich habe eine Zeit lang ehrenamtlich auch im Bereich Sterbebegleitung gearbeitet und für mich dabei nach und nach begriffen, dass das Schlimmste, was man sich antun kann, ist, ein Leben nicht zu leben und am Ende des Tages dann dazustehen an der Stelle des Todes und feststellen zu müssen, dass man es nicht getan hat. Und deshalb habe ich den Satz von Milton Erickson für mich ein kleines bisschen geändert. You're never too old to have lived a happy life.
Das ist schon leider fast das perfekte Schlusswort, aber da sind wir noch lange nicht. Aber das ist ja immer die Abschlussfrage nachher im Podcast. Ich habe jetzt nach, glaube ich, nur zwei Fragen von meinem ganzen Skript gestellt, spricht aber für den Flow unseres Gespräches. Grundsätzlich sind wir jetzt schon relativ fortgeschritten in der Zeit. Gibt es noch Sachen, auf die du gerne eingehen willst? Gibt es einen Themenbereich, wo du sagst, okay, Danny, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, da sollten wir mal reingehen?
Ich würde tatsächlich gerne nochmal auf diesen Bereich der Pogo-Fähigkeit kommen und das einfach nochmal für die Zuhörenden vielleicht zusammenfassen, damit klarer wird, was ich hier meine. Wir beginnen dort, dass wir uns fragen, wie funktionieren ko-kreative Sinnsysteme? Was sind ihre Kernmerkmale? Und das sind tatsächlich nur ganz wenige. Und das hilft, sich die in Erinnerung zu rufen. Und zwar, das eine ist, jedes ko-kreative Sinnsystem reflektiert sich selbst als ein solches. Es hat also die Fähigkeit zur Reflexion drin und nimmt die auch kontinuierlich mit. Wie funktionieren wir hier gerade? Was machen wir hier gerade? Das brauchen Demokratien ganz dringend, diese Reflexion. Ja, ich sehe, dass viele Leute überhaupt nichts über Demokratie wissen. Sie meinen, sie könnten Sachen oder müssten Sachen neu aushandeln, wie du darfst mich nicht schlecht behandeln. Der Punkt ist, das ist gesamtgesellschaftlich längst geklärt. Dafür gibt es Gesetze, ja, die das geregelt haben, wie wir miteinander umgehen. Das ist doch interessant, warum soll ich darüber jetzt noch länger reden? Da kann ich einfach darauf verweisen, pass auf, das hier ist die Beleidigungsgrenze. Wenn du die überschreitest, gehst du in den strafbaren Bereich. Da kannst du mir nicht sagen, naja, das nimmt ja jeder anders wahr. Dafür gibt es klare Regeln. Ne? Sicher haben die graue Zonen, aber im Zweifelsfall kann der Gesetzgeber das entscheiden und fertig. Also, jedes ko-kreative Sinnsystem reflektiert sich als ein solches. Bei Kommunikation heißt das, es reflektiert sich als Kommunikationssystem. Was tun wir hier gerade? Wie reden wir hier gerade miteinander? Was sind unsere Themen? Was sind unsere Werte? Zweitens, jedes ko-kreative Sinnsystem hat im Hintergrund ganz klare Werte am Laufen. Da sind Hintergrundvereinbarungen sichtbar. Das können wir an den Computeremulationen zeigen. Solche Hintergrundvereinbarungen haben wir bei unserer Demokratie im Grundgesetz und all den anderen Gesetzen, aber auch in unserem eher nicht sprachlichen Gesellschaftsvertrag. Wie gehen wir miteinander um? Wir schütteln uns die Hände. Wie sprechen wir einander an? Was sind unsere Tabus? Auch das sind Werte, die mit reflektieren werden sollten. Nächster Punkt ist, alle ko-kreativen Sinnsysteme bilden etwas, das nennen wir Vortex. Vortices ist der Plural, Wirbel. In diesen Wirbeln, also andersrum, die Wirbel passieren durch ein weiteres Merkmal, nämlich die Hintergrundvereinbarungen sind schon aufgrund der Komplexität nicht störungsfrei. Da laufen Paradoxien, da laufen Konflikte. Da laufen Störungen ab. Die müssen behandelt werden, wenn sie auf eine Art und Weise stören, dass Gesellschaft sich dadurch irritiert fühlt. Und innerhalb dieser Vortices sind solche Systeme dazu in der Lage, alle anderen Systeme mitzunehmen. Das heißt, dort kann man sich streiten, dort kann es monoton werden, dort kann es komplex driften. Das heißt, diese Systeme können nicht nur ko-kreativ, sondern sie können auf das Arsenal aller anderen Systeme zugreifen. Es gibt vier Arten von Systemen: ko-kreative Systeme, komplexes Driften, Monotonien, da wird ein bisschen was geklärt und dann läuft alles nach Schnur. Ja? Und etwas, das nennen wir Silo-Kreativität. Dort ist Kreativität wohl sortiert. Und diese Systeme können in den Vortices alle ablaufen und werden von ko-kreativen Systemen genutzt, um daran Problemlösungen zu generieren. Das sind wichtige Merkmale. Und die Problemlösung, also das Kreative, was dann dabei passiert, das läuft tatsächlich diagonal durchs ganze System. Bei Silo-Kreativität ist die Kreativität wohl sortiert, durch Barrieren getrennt. In ko-kreativen Systemen fließt sie durchs ganze System. Und das sind wichtige Merkmale. Dann haben wir 5, 6 Merkmale jetzt benannt, auf die man schon mal achten kann und sollte, wenn es einem um solche Systeme geht, dann müssen diese Merkmale kontinuierlich im Vordergrund sein. Sie müssen mitbesprochen werden. Man muss wissen, dass diese Systeme sowas können und tun. Das hilft schon mal. Jetzt kommen wir zum Vortex. Ja, diese Verwirbelung, die sich durch die Störungen und Irritationen in den Hintergrundvereinbarungen bilden. Und dieser Vortex, dort ist Pogo-Fähigkeit spielentscheidend. Denn wenn die Beteiligten an diesen Kommunikationen Pogo-Fähigkeit nicht können, fallen sie innerhalb dieses Vortex hinein in die Polarisierung. Und dann kommen die da nicht mehr raus. Und wenn das viele sind, die nicht wissen, wie sie die Co-Kreativität halten können, dann kippt dieses System aus der Co-Kreativität in die Polarisierung. Und weiter und weiter und weiter. Man muss sehr genau wissen, was an dieser Stelle an Merkmalen da sein muss, um das System in Co-Kreativität zu halten. Und das ist eben, kann sich als Kommunikationssystem reflektieren, als Sinnsystem reflektieren, kann mit den Paradoxien, Störungen umgehen, Pogo-Fähigkeit, ja? Kann die verschiedenen anderen Systeme, kann mal monoton werden, kann sich mal streiten und so weiter, geht alles, kann erlauben, dass die Kreativität durch die Gesellschaft durchgeht und nicht auf einen bestimmten Bereich beschränkt bleibt, ja? Jetzt habe ich mehrere zusammengefasst, belassen wir es erstmal dabei.
Da würde ich gerne reingehen, weil ich weiß, das muss man sich auch mal durchlesen. Wenn wir es rein auditiv machen, kann das einen ein bisschen stark fordern, gerade für die, die das ganz nebenbei mal machen, beim Autofahren oder beim Wäsche machen etc. Wo kann man denn was von dir finden? Also wenn ich jetzt merke, okay, Pogo-Fähigkeit ist genau mein Thema, co-kreative Systeme, ich habe das gehört, finde ich interessant, wo kann ich dann nochmal nachschauen, um mich aufzuschlauen?
Ja, wir haben auf der formwelt.io, IO ist die Endung, unten einen Bereich Media, Formwelt Media. Dort veröffentlichen wir alle Schriften, die unserer Ansicht nach relevant sind, von Ralf und mir und einigen unserer Kollegen. Also wir bauen das jetzt gerade auf, dort gibt es auch bald Bücher, die man da kaufen kann. Die Sachen, die ich mache, also Artikel zu Formlining, wir nennen das Modell dahinter Realkonstruktivismus, gemeinsam geschaffene Welt und Wirklichkeit, real, ne? Realität als das, was wir gemeinsam erzeugen. Auf dieser Mediaseite kann man dort im Bereich Artikel oder Buch sich runterladen, was man braucht. Ansonsten auf LinkedIn entwickle ich auch viel und beim Karl Auer Verlagsmagazin gibt es auch einiges. Ich arbeite gerade an meinem Buch zu Realkonstruktivismus, an einem zu Pogo-Fähigkeit, an einem zu Komplexitätsmanagement und parallel mache ich noch die Korrekturarbeiten für einige Sachen, die Ralf macht. Insofern also viele Hände voll. Aber was ich entwickle, wird dort auch nach und nach kostenlos zur Verfügung gestellt. Und es gibt schon einen Artikel zu der Pogo-Formline zum Realkonstruktivismus in diesem Medienbereich, gerade zu diesem Thema, den man sich dort kostenlos runterholen kann und lesen.
Okay, super. Ja, liebe Gitta, vielen, vielen lieben Dank schon mal für diesen Einblick in die Pogo-Fähigkeit. Und jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Ja.
Über welche berufliche Leistungen bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Ja, tatsächlich das. Also Formwelt auf der einen Seite, dieses universelle Sprachsystem, von dem ich erzählt habe, da bin ich mega stolz drauf, denn das wird alle Menschen auf diesem Planeten, inklusive Kindern, Menschen, die nicht lesen und schreiben können, alle, die irgendwie Internetzugang haben, sowas von bereichern, dabei sich über sich selbst klar zu werden und klarer zu kommunizieren. Also das ist tatsächlich Formwelt. Und das andere, dann dem folgen alle anderen Sachen, die wir machen.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Oh, das ist eine interessante Frage. Ich denke, ich habe ein großes Problem durch die lange Jahre, die mein Mann und ich miteinander allein geforscht haben, fühle ich mich unter Menschen oft wie einen Fisch an Land. Also ich kann gut mit Massen kommunizieren, ich kann auch gut so Gruppenarbeiten machen, Seminare und so weiter, aber im Einzelgespräch fühle ich mich oft hoffnungslos verloren. Ich bin so überhaupt kein guter Mensch für Smalltalk. Ja, das ist vielleicht was, das wäre noch enorm hilfreich, wenn ich das besser könnte. Ja, mir hängen dann nach 5 Minuten die Augen in den Kniekehlen.
Ja, da darf Smalltalk auch, 5 Minuten darf Smalltalk auch enden. Also da bin ich ganz bei dir. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Bücher, ich würde lieber Autoren sagen, wenn ich darf. Ja, okay. Also gerade jetzt in der letzten Zeit mal wieder nachhaltig Umberto Maturana. Nachdem ich mit Luhmann wirklich mittlerweile unglücklich bin, aus 1000 verschiedenen Gründen, ist es gerade vor allen Dingen Maturana. Aber wenn ich was empfehlen sollte, dann würde ich allen Leuten sagen, es gibt 2 Autoren, die unbedingt gelesen werden müssen, um die Systeme zu hacken und so eine Art Guerilla-Ontologie draufzukriegen. Das eine ist Robert Anton Wilson. Den finde ich großartig bis heute. Und das andere ist tatsächlich Frank Herberts Wüstenplanet. Sollte jeder gelesen haben. Nicht die Filme, die Bücher, die sind's.
Cool. Alles notiert. Super. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ich stamme aus einer Familie mit 2 Nazi-Großvätern. Unendlich vielen Tabus und leider auch viel großen Problemen und Gewalt. Das hat mich lange behindert insofern, als dass insbesondere wir Mädchen darauf gedrillt wurden, uns nicht zu sehr nach vorn zu stellen. Und das ist ein Glaubenssatz von mir tief drin über lange Jahre gewesen, dass meine Leistung wenig bedeutet. Also nicht unbedingt Imposter-Syndrom, denn als Frau muss ich sagen, Mädels, wenn ihr glaubt, ihr leidet am Imposter-Syndrom, ich denke, wir wissen alle, das ist keine Einbildung, das ist eine Tatsache, dass jedes Mal, wenn wir hingehen und etwas Rationales und Vernünftiges konzeptualisieren, die Leute uns sagen, wir sind arrogant. aber ich habe lange Jahre daran hart arbeiten müssen, den Glaubenssatz loszuwerden, abzuschütteln oder geschickt zu integrieren, dass meine Arbeit weniger wert ist. Umgekehrt hat mir dann "You are never told to have lived a happy life" enorm dabei geholfen, mein inneres Wallum, meine innere Ausgeglichenheit und Zufriedenheit zu finden und mich selbst auch gern zu haben und mich auch zu mögen für meine Leistung, auf die ich dann heute auch sehr stolz bin. Und ansonsten denke ich, würde ich also jetzt hier im fast 60, ja, ich bin mittlerweile, also tatsächlich, ich komme jetzt so in meine letzte Lebensphase, ja, also die letzte Generation meines Lebens, ja, und bin wahnsinnig glücklich darüber, dass es mir gelungen ist, eine fundamentale Haltung des I don't give a shit zu haben. Also das konnte ich lange, lange Jahre nicht und mittlerweile habe ich's. Und das hilft mir sehr dabei, mit offenem Herzen durch die Welt zu gehen.
Ja, einer meiner Lieblingssprüche und Glaubenssätze ist, Beliebtheit ist kein Lebensziel. So, passt da ganz gut drauf. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das war tatsächlich, also 3 gleich. Okay, also das erste ist, mein Mann und ich, wir haben 1987 versucht, für uns selbst so eine Art Manifest aufzustellen. Und der Kernsatz ist der, alle Menschen sind potenziell frei. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, dass gesellschaftliche Entwicklung, Kommunikationsentwicklung ist und wir die großen Krisen nicht meistern werden, ohne fundamental unsere Kommunikationssysteme zu ändern. Und der dritte ist, menschliche Evolution ist konzeptuelle Evolution. Das klingt jetzt wieder furchtbar kognitiv. Ich denke, jetzt haben alle mitbekommen, Nikita ist emotional und steht auch auf Emotionen und die dürfen im Raum sein. Aber Emotionen funktionieren eben auch als Konzepte. Und wenn ich mir nicht klar darüber bin, wie ich funktioniere, dann habe ich echt ein Problem. Weil wir funktionieren eh komplex und wir bringen kontinuierlich Sachen hervor, die wir nicht unter Kontrolle haben. Ne? Also jeder von uns baut die ganze Zeit Scheiße. Das gehört mit dazu. Aber es gibt Sachen, über die können wir uns klar werden und über die müssen wir uns klar werden. Denn wenn wir das nicht sind, beherrschen diese Dinge die Art und Weise, wie wir mit uns selbst und anderen umgehen. Das waren 3, ne?
Ja, super. Mhm. Dafür, dass du erst so überrascht schienst, dass es so viele sind, kamen die super schnell und flüssig. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gut gerne tun und warum?
Janis Joplin. Ich würde wahnsinnig gerne mit Janis Joplin einen dieser ekelhaften Southern Comfort trinken und von ich finde das Zeug furchtbar, schmeckt wie Seife, ja. Aber egal.
Nur mit Ginger Ale geht das.
Also. Auch dann, wir brauchen eine Menge von, aber egal. Aber ich würde gerne von Janis hören, was sie bewegt hat. Ich finde die einfach eine fantastische Musikerin und sie hat mich sehr und nachhaltig beeinflusst in meiner Jugend und würde gerne ihr Lebenskonzept tiefer erspüren, erfahren, wissen, woher diese unendliche, wilde Berührtheit bei ihr gekommen ist. Ja, Janis Joplin.
Sehr schön. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Weiter so und don't give a shit.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich nichts erreichen musste.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
You're never too old to have lived a happy life.
So, ein Träumchen. Liebe Gitta, vielen, vielen lieben Dank für dieses gut verständliche, nachvollziehbare, flüssige, sympathische und auch emotionsgebende Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Sehr gern. Ich habe unheimlich viel Spaß gehabt, Dani. Dankeschön.
Sehr schön und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.